Wir sind, als wir ziemlich frisch verheiratet waren, in Dänemark zum Urlaub gewesen, mit Freunden, mit einem Ehepaar und hatten dort ein schönes Ferienhaus. Und ich hatte eine neue Angel und wir hatten auch ein Boot mit. Und wir machten ausführlich Frühstück zusammen zu viert und dann gab es stille Zeit. Und unsere Freunde waren aus dem Marburger Kreis. Da wird so eine stille Zeit so richtig gut gemacht. Also richtig immer nach mindestens eine Stunde, manchmal auch länger. Und ich saß dann da und die Fische riefen. Ich hörte sie. Ich hörte auch den Fjord plätschern. Und wir mussten trotzdem weiter über Gottes Wort intensiv nachdenken. Ich glaube, wir haben uns dann ausgeklinkt, was sehr mutig war, denn eigentlich hat man alles zusammen gemacht in den Tagen danach oder wir haben dann gemeinsam gesagt, wir wollen hier auch Urlaub machen. Ich kann mich noch gut an Bibelarbeiten erinnern, die wir früher gemacht haben. Das ist schon eine ganze Weile her und diese Bibelarbeiten waren oft sehr schematisch und liefen ungefähr so ab. Text lesen, Notizen machen oder nachdenken oder in der Gruppe darüber reden. Was sagt mir der Text? Was kann ich für die kommende Woche lernen? Was muss ich tun? Angeln. Natürlich ist es eine Hilfe, um einen Text zu verstehen, wenn man so vorgeht. Vielleicht auch gerade für Menschen, die im Glauben neu sind und gerade angefangen haben, zu glauben und in diesem komplizierten Buch, was ja aus ganz vielen einzelnen Büchern besteht, irgendwie einen Zugang bekommen müssen. Es gibt heute noch eine Anleitung für Bibelarbeiten, die so ähnlich ist. Zum Beispiel gibt es eine Methode, die heißt die Fünf-Schritte-Methode. Das Wort und meine persönliche Situation, erklärende Bemerkungen, Fragen an den Text, Antworten, Konsequenzen. Klammer auf, wo muss ich mich ändern? Punkt. Oh, oh. Werden wir dem Wort Gottes so gerecht? Oder wird vielleicht das Wort Gottes für mein kleines Leben zurechtgestutzt, dass es passt? Die Frage bei dieser Art und Weise des Umgangs mit der Bibel lautet, was muss ich tun? Und daraus kann sich leicht die Frage entwickeln, was muss ich tun, um gerecht zu werden? Das ist durchaus legitim und verständlich. Ich möchte ja gern, dass mein Glaube sichtbar wird. Dann gibt es aber auch eine andere Herangehensweise und dabei ist die wesentliche Frage nicht, was muss ich tun, sondern wie muss ich sein? Wie kann ich sein? Wie kann sich Gottes Wort in mir entfalten? Wer ist Gott? Ich denke dabei an eine stille Zeit, in der ich betend die Bibel lese, mit offenem Ausgang, mit der Bereitschaft, auf den Geist Gottes zu hören. Ich erwarte nicht in erster Linie Tipps für die nächste Woche, sondern einen prägenden Einfluss auf mein Leben. Die Zeit, die ich mit Gott verbringe, soll nicht zweckbestimmt, sondern offen sein. In Lukas 2, Vers 19 heißt es, als sie, die Hirten, es sahen, erzählten sie, was ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, staunten über die Worte der Hirten. Und dann dieses schöne Lutherwort, was wir alle kennen. Maria aber bewahrte alles, was geschehen war, in ihrem Herzen und dachte darüber nach. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Maria konnte zunächst gar nichts tun. Na klar, sie musste ihr Baby stillen und versorgen. Sie dachte immer wieder über diese Worte nach. Das ist auch ein Beispiel für den Umgang mit Gottes Wort. Hier ist kein Aktionismus, sondern ein vorsichtiges, stilles, intensives Nachdenken über das Gehörte. Im Herzen bewegen heißt, das Wort Gottes meditieren und sich immer wieder damit beschäftigen. Ich denke, wir kennen alle die Kraft dieser Stunden, in denen wir berührt sind von der Gegenwart Gottes. Vielleicht machen wir eine wichtige Erfahrung, vielleicht. Es kann aber auch sein, dass wir nichts hören und geduldig sein müssen. Zugespitzt kann man sagen, dass wir uns zwischen Aktionismus und Spiritualität bewegen. Dieser Konflikt ist uralt. Letztlich ging es in der Reformation auch darum, ob ich durch Gottes Gnade frei bin oder durch meine guten Taten. Das wurde beim Ablasshandel ad absurdum geführt, indem man sich die Gnade, die guten Taten kaufen konnte, und damit war man weit entfernt von dem, was das Evangelium lehrt. Das hat Luther dann zu seinem Gegenentwurf veranlasst und die Reformation der Kirche begann. Durch Gnade frei. Die Konsequenz aus der Erkenntnis, dass ich durch Gnade frei bin und nicht durch Werke und Taten, könnte heißen, dass ich die Taten vernachlässige. Das ist mitnichten der Fall, denn als Folge des Geschenks der Vergebung, als Folge der Gnade Gottes, bin ich zu guten Taten motiviert. In Jakobus 2, Vers 14 heißt es: Meine Schwestern und Brüder, was hat es für einen Wert, wenn jemand behauptet, ich vertraue auf Gott, ich habe Glauben, aber ich habe keine guten Taten vorzuweisen? Kann der bloße Glaube retten? Nehmt einmal an, bei euch gibt es einen Bruder oder eine Schwester, die nichts anzuziehen haben und hungern müssen. Was nützt es ihnen, wenn dann jemand von euch zu ihnen sagt: Ich wünsche euch das Beste. Ich hoffe, dass ihr euch warm anziehen und satt essen könnt. Aber er gibt ihnen nicht, was sie zum Leben brauchen. Genauso ist es auch mit dem Glauben. Wenn er alleine bleibt und aus ihm keine Taten hervorgehen, ist er tot. Glaube und Tat gehören zusammen wie zwei Seiten einer Münze. Glaube ohne die Tat wird schwärmerisch und unglaubwürdig. Und Aktivität muss im Glauben verwurzelt sein. Damit kommen wir zu einem wichtigen Merkmal von Gemeinde und Kirche. Die Erfahrung der Erlösung, das Leben in der Gnade Gottes, führt immer auch zur Fürsorge für andere. Es ist ein Merkmal des erlösten Menschen, dass er andere mit auf den Weg nimmt, so wie man einen erschöpften Schwimmer ins Boot holt. Das stimmt für uns als Einzelne, aber auch für die Kirche. Ich erinnere mich immer noch gut an einen Satz von Pastor Eckhard Schäfer, der oft sagte: Gemeinde ist immer auch diakonische Gemeinde. Das hat sich mir eingeprägt. Gemeinde ist immer auch diakonische Gemeinde. Diakonie kommt vom griechischen Begriff Dienst, Diener. Kirche ist auch immer dienende Gemeinde. Wenn aus dem Glauben keine Taten hervorgehen, ist er tot. Wenn aus dem Glauben keine Fürsorge, keine Seelsorge, keine praktische Hilfe erwächst, sind Christen nicht glaubhaft. Ich möchte uns mit dieser Predigt dazu motivieren, einmal über diesen Aspekt unseres Christseins nachzudenken. Wie gesagt, das betrifft uns als Einzelne, aber auch die Gemeinde. Sind wir diakonische Gemeinde? Bin ich bereit, an der richtigen Stelle das zu tun, was notwendig ist? Es heißt ja so im Mittagsgebet der Tagzeiten: Lass uns vor dir stehen, mitten am Tage. Richte uns aus, dass wir suchen das eine, dass wir tun, was Not ist. Tun, was notwendig ist. Bei der Speisung der 5000 war Verpflegung notwendig. Die Jünger schlagen Jesus realistischerweise vor, die vielen Menschen zum Essen fortzuschicken und sich zu verpflegen. Jesus will das nicht. Auf den Protest, dass nicht genug für alle da ist, sagt Jesus: Gebt ihr ihnen zu essen. Matthäus 14, Vers 16. Und sie erleben das Unglaubliche, dass alle satt werden. Wenn man diese erstaunliche Geschichte analysiert, kann man zu dem Schluss kommen, dass Jesus uns zumutet, etwas Unmögliches zu tun, aber es uns auch zutraut. Und vielleicht ist das typisch für viele Hilfsprojekte, die auch in unserem Umfeld entstanden sind, wo die Initiatoren einfach angefangen haben, das Brot zu verteilen und oft nicht wussten, wie der nächste Schritt aussehen soll und wie die Sache zu Ende geht. Es gibt so viel Not in unserer Gesellschaft, aber nicht jede Not ist eine Aufforderung, für uns zu helfen. Die Packen-wir-es-an-Mentalität hilft oft nicht weiter oder läuft ins Leere. Gott legt die Aufforderung zu helfen in unser Herz und wir dürfen es dort bewegen. Hilfeleistung braucht Vorbereitung und Absprache. Wir brauchen die Gewissheit, dass wir helfen sollen. Und wir müssen prüfen, ob wir helfen können, ob wir die Qualifikation und die Voraussetzung zum Helfen haben. Und dennoch, oft ist es ein Sprung ins kalte Wasser, ein Glaubensprojekt mit offenem Ausgang. Mir ist gestern ein Spiegel, der Spiegel vom April, in die Hand gekommen. Und da steht drauf als Titelgeschichte: Vom Glück des Helfens. Natürlich hat das zu tun auch im Moment mit den vielen Flüchtlingen. Und diese junge Frau ist in einem Gottesdienst in einer Berliner Kirche, wo sie mithilft, für die Ukraine Sachen zu sammeln, Verbandsmaterial zu sortieren und so weiter. Warum es gut ist, sich für Menschen in Not einzusetzen, das ist noch ein ganz anderer Aspekt, der mir durch diesen Spiegeltitel noch eingefallen ist, dass es ja nicht nur so ist, dass wir anderen helfen, sondern dass uns selbst oft auch geholfen wird als Helfende. Und jetzt möchten wir einige praktische Projekte vorstellen. Also im Film würde man hier Schnitt sagen, Cut. Es geht jetzt einmal völlig anders und ganz praktisch weiter. Und ich habe auch nicht alles aufgeschrieben, was ich jetzt sagen will. Aber ich denke, das geht ja mit euch. Wir wollen einige Projekte vorstellen, kleine Projekte, und hier in unserer Gemeinde anfangen und dann so weiter weggehen, von denen wir fasziniert sind. Sabine wird einen Teil übernehmen und ich auch. Und es ist einfach so, als ich die Predigt vorbereitet habe und diese Projekte rausgesucht habe, habe ich gemerkt, was für eine Fülle an Hilfsprojekten es gibt. Viele inzwischen institutionalisiert, aber auch viele spontane Hilfsaktionen, wo eine unermessliche Hilfe an ganz vielen Menschen geleistet wird. Ich bin auch wirklich stolz auf unsere eigene Gemeinde. Ich finde, dass wir diakonische Gemeinde sind und dass viel Seelsorge untereinander geübt wird, was auch eine wichtige Hilfeleistung ist, vielleicht die erste Hilfeleistung. Aber ich denke auch an die Flüchtlingsarbeit, die immer wieder in unserer Gemeinde wichtig war. Und das fing ja 1991 mit den Vietnamesen an, die aus dem Ostblock kamen und hier ein Zuhause fanden. Und das waren auch so naheliegende Hilfsleistungen. Wir hatten Dao und Mai, das vietnamesische Ehepaar hier in der Gemeinde, die integriert waren und die Sprache konnten. Und plötzlich war die Gemeinde voll mit Vietnamesen und es roch sonntags nach Reis. Seit 2015 haben wir die Hilfe für geflüchtete Frauen. Erst im Nähcafé und jetzt für das Café für Geflüchtete. Gebt ihr ihnen zu essen? Ich finde das klasse und bin wirklich begeistert von dem, was ihr da auch aus dieser Gemeinde gemacht habt. Ein Auslöser für das Thema dieser Predigt war die Einladung der Gemeinde am Dörener Turm in Hannover Süd zu ihrer 50-Jahr-Feier, jetzt im Mai. Es ist faszinierend, was dort an diakonischen Arbeiten entstanden ist. Einige aus dieser Gemeinde kommen ja aus der Südstadtgemeinde, wir selber auch, und haben viele dieser Anfänge mitbekommen. Und da ist damals mit viel Mut, Fantasie und Elan etwas entstanden. die Gründung des neuen Landes der Drogenarbeit, die ja auch gerade 50 Jahre gefeiert hat, der Start des Flüchtlingswohnheims, aus dem inzwischen 2 Flüchtlingswohnheime geworden sind, des Jugendzentrums und viele kleine andere Initiativen mehr. Ich habe einmal das neue Land herausgegriffen. Ich selbst bin bei der Gründung der Drogenarbeit des neuen Landes dabei gewesen und am Anfang gab es nur eine kleine Gruppe ehrenamtlicher Mitarbeiter. Ich habe noch mitbekommen, als das erste Schild für das neue Land gemalt wurde, ein weißes Schild, ein Holzbrett, weiß bemalt mit bunter Schrift Neues Land und Blumen darum, ein erster Bewohner des neuen Landes, der übrigens einen kleinen Affen als Haustier hatte und ihn auch mitgebracht hat, so ähnlich wie wir heute. Dieser Bewohner hat, fällt mir jetzt gerade ein, dieser Bewohner hat dieses Schild gemalt und es hing lange dort am Eingang des neuen Landes. Heute hat das neue Land 85 Hauptamtliche, 65 Hauptamtliche, genauso viele verbindliche Ehrenamtliche, 5 Standorte, Streetworker, Kontaktcafé, Beratungsstelle, Medienarbeit, Schuldnerberatung, Auffanghaus, Nachsorge und Wirtschaftsbetriebe. Das neue Land ist ein von der Stadt und dem Land Niedersachsen anerkannter Träger, der immer wieder gefragt ist und auch herangezogen wird für Entscheidungen. Es hat einmal ganz klein angefangen, dass in der Teestubenarbeit immer mehr junge Leute kamen, die drogenabhängig waren und damals gefragt wurde, was können wir tun, was können wir machen? Und dann hat sich ein kleiner Mitarbeiterkreis gegründet, der gesagt hat, wir müssen zusammen mit ihnen wohnen und einen Weg finden, um sie aus der Drogenabhängigkeit zu bekommen. Ein anderes Werk, was auch ganz klein angefangen hat, ist das inzwischen riesengroße Diakoniewerk. Und da wird Sabine, die sich da viel besser auskennt, einen Arbeitsbereich herausgreifen und uns einiges darüber erzählen.
Ja, das würde 2 Gottesdienste füllen, das Ganze zu beschreiben. 1952 fing es an mit dem Ehepaar Maschke am Standort Kirchruder Turm, dass sie dieses Haus übernahmen. Ich arbeite ja in der Beratungsstelle dort auch immer noch vor Ort in einem dieser Häuser und das andere Haus wurde 2012 umgewidmet in die sogenannte Casa della Vita, Haus des Lebens. Das ist ein Arbeitszweig der Gifhorner Kinderheimat, wie das früher so schön hieß. Die heißt inzwischen natürlich nicht mehr Kinderheimat, viel zu altmodisch, sondern Life-Concepts. Und es werden auch wirklich gute Life-Concepts da gestrickt und erfunden. Und die Casa gehört nun also zum Kirchruder Turm und hat ein wunderbares Gelände zur Verfügung, 600 Quadratmeter Wohnfläche, diesen riesengroßen Garten, Trampolin, Fußball kann man da draußen spielen, macht auch manchmal ordentlich Krach. Und die Casa bietet Kindern und Jugendlichen, die schwer traumatisiert sind, ein stabilisierendes und sicheres soziales Umfeld innerhalb einer Wohngruppe. Das Mitarbeiterteam ist bindungsorientiert und traumazentriert geschult, wie es heißt, und arbeitet intensiv pädagogisch. Das kann ich bestätigen. Ich habe ab und an dort supervidiert mit und das sind einfach sehr engagierte Leute, die Tag und Nacht im Einsatz sind. Sie können bis zu 14 Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 21 Jahren aufnehmen. Und bald gibt es noch einen zweiten Teil in dem alten, früheren Gästehaus, der noch hinzugenommen wird. Was bringen diese Kinder mit? Posttraumatische Belastungsstörungen, Entwicklungsstörungen, Angst und depressive Störungen und vieles mehr und manches doppelt und dreifach. Ziel ist, ihnen eine Rückkehr ins Leben zu ermöglichen oder überhaupt einen richtigen, sicheren Schritt ins Leben. Und was nur gelingt, wenn sie ein sicheres Umfeld erleben, ohne Gewalt und inneren und äußeren Schutz. Klare Strukturen und verlässliche Bindungen. Und ein ganz aktuelles Beispiel, das finde ich so schön, das mir vorgestern Abend passiert. Ich war dort und treffe eine sehr geschätzte Kollegin, Christiane Kirsch, die noch mit einem kleinen Minijob dort tätig ist, als älteste Mitarbeiterin. Und was hat sie gemacht an dem Abend ausgerechnet? Sie hat 6 Jugendliche geschnappt und hat gesagt, wir machen heute Picknick im Annapark. Und hat gesagt, die Handys bleiben hier, aber jeder nimmt eine Wasserflasche mit. Und dann sind sie dorthin gewandert, das ist ja nicht weit, durch diese herrliche Landschaft, ist ja unmittelbar daneben, und haben sich dort auf Bänke und auf den Fußboden gesetzt und geguckt, wie die kleinen geschlüpften Enten und Gänseküken aussahen und hatten es einfach nur gut. Und ihr Dienst hätte schon um 7 geendet, aber hätte sie gesagt, dann hätte ich es auch gleich lassen können. Sind natürlich länger geblieben, weil es einfach so schön war. Sicherer Ort, sicheres Umfeld und unglaublich viel Kreativität und Spontaneität ist gefragt. So viel zur Casa de la Vita.
Ja, und das Motto des früheren Sozialwerks und heutigen Diakoniewerks war immer die Bedürftigsten zuerst. Also dort zu fragen, wer braucht die Hilfe am nötigsten? Und jetzt wird es schwierig, weil es eine solche Fülle an überregionalen und internationalen Hilfsprojekten gibt, die ihr ja auch zum Teil gut kennt, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Bei EBM, Open Doors, Brot für die Welt, Ärzte ohne Grenzen. Und ich habe ein Beispiel herausgegriffen, was uns vielleicht neu ist, wo auch wirklich Hilfestellung geleistet wird und wo einer großen Not begegnet wird. Das ist der Mikrokredit. Starthilfe in eine bessere Zukunft. Mit einem Mikrokredit in Höhe von 206 Euro kann eine mittellose Familie in Afrika ein Kleingewerbe gründen. Die Gründung eines Kleingewerbes kann ein Ausweg aus der Armut sein und einer Familie eine Perspektive geben. Beispiele: Eine Großmutter, die ihre verwaisten Enkelkinder versorgt, startet eine Hühnerzucht im Garten, um Hühner und Eier in der Nachbarschaft zu verkaufen. Lebensnotwendig. Eine Selbsthilfegruppe aus alleinerziehenden Frauen gründet eine kleine Schneiderei und fertigt Schuluniformen für die örtliche Schule an. Eine Familie richtet ein kleines Lebensmittelgeschäft in einem armen Viertel ein, wo es sonst kaum Läden gibt. Ein 3-stelliger Eurobetrag ist für jemanden, der von der Hand in den Mund lebt, eine astronomische Summe. Arme können Banken keine Sicherheiten bieten und gelten daher nicht als kreditwürdig. Ich habe vor einer Zeit einen Vortrag von der Organisation Eukokredit gehört, die in diesem System mitarbeiten. Und da ist noch ein interessanter Aspekt der Hilfeleistung. Das funktioniert nämlich so. Geldgeber legen ihr Geld dort für eine geringe Rendite an. Also statt mein Geld auf der Bank zu lassen, gebe ich es dort zu Eukokredit. Und Eukokredit gibt das Geld weiter an verlässliche Partner, also Partnerorganisationen, die wiederum Kleinkredite vergeben. Oft an verlässliche Genossenschaften, die nicht nur den Kredit vergeben, sondern auch zeitaufwendig beraten und begleiten, was ja in diesen Fällen, in den Beispielen, die ich gelesen habe, oft der Fall ist. Manchmal auch fachliche Hilfe, wie man etwas macht. Ich finde das eine fantastische Idee und inzwischen ist es so, es gibt viele Kirchengemeinden auch, die ihr Geld dort anlegen. Und es ist dort sicher, es ist immer alles zurückgezahlt worden, wenn es jemand zurückhaben wollte. Aber es ermöglicht zahllosen Menschen, mit ein bisschen Geld sich eine Zukunft aufzubauen. Die meisten dieser Arbeiten haben klein angefangen. Manchmal war es nur ein Einzelner oder eine Einzelne, die die Überzeugung hatten, hier müssen wir etwas tun, hier sind wir gefragt. Dann kamen andere dazu, die mitgemacht haben. Und so zogen sich die Kreise immer weiter, bis ein Netzwerk entstand und eine diakonische Arbeit wuchs. Und auch für uns gibt es immer wieder die Frage, was ist dran? Wo ist meine Aufgabe? denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich gespeist. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mich getränkt. Ich bin Gast gewesen und ihr habt mich beherbergt. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin gefangen gewesen, ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeist? Oder durstig und haben dich getränkt? Amen.